Wenn ihr den Bibeltext für euch lesen wollt, dann könnt ihr das gerne auch aufschlagen, wer die Bibel dabei hat. Ich möchte euch aber gerne von der Geschichte erzählen. Die steht in Markus 9 und der Vers, ich glaube, hilft meinem Unglauben in Vers 24. Wir haben bei uns in der Ausbildung, wurde uns immer gesagt, der Kontext ist King. Ja, also alles, was sich vorher abspielt, was sich nachher abspielt, aber auch was sich da überhaupt abgespielt hat, das muss man auf jeden Fall mit einbeziehen, das ist ganz wichtig. Und deswegen möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Jesus war gerade auf dem Berg Tabor, in der Bibel steht es auch manchmal als Verklärungsberg genannt, und er kommt gerade hinunter von diesem Berg mit drei seiner Jünger und trifft dort auf die anderen. Die Situation ist aber nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, sondern da findet ein Streitgespräch statt. Ein Streitgespräch zwischen den Schriftgelehrten und den Jüngern. Worum geht's? Da kommt ein Vater aus der Menge hervor. Es sind relativ viele Leute, die sich da so versammelt haben. Und er sagt, ich bin hergekommen, weil mein Sohn krank ist. Und ich habe darum gebeten, darum gefleht gar sogar, dass sie ihn heilen. Aber scheinbar konnten sie es nicht. Okay, der Sohn, der Vater, der kommt. Sie streiten sich, was hatte der Sohn? In der Bibel steht, dass er von einem Dämon besessen war, von bösen Mächten, das kommt auf die Übersetzung an. Und wenn man so nach den Beschreibungen hineinguckt, was das gewesen sein könnte, dann weist das heute auf Epilepsie hin. Man weiß es nicht genau, man kann es nicht sagen, das sind so die nach den Beschreibungen, was es so sein könnte. Und es sah alles andere als gut aus in diesem Jungen. Der Vater war über die Maßen verzweifelt. Er hatte inzwischen keine andere Lösung mehr. Deswegen ist er da hingekommen, weil er von diesem Jesus gehört hat, wie so einige andere auch. Und dann kommt Jesus da rein. So, die streiten sich darum, ne? Der Vater, mega verzweifelt, die Leute streiten sich da durch die Gegend rum und dann kommt Jesus rein. Und dann fragt Jesus, wie lange hat dein Sohn das schon? Und dann erzählt der Vater, ist alles detailliert, wie lange der Sohn schon leidet, was er genau hat, was mit ihm passiert. Und dann bittet der Jesus verzweifelt, bitte, hilf, wenn du es kannst. So, und jetzt geschieht was ganz Spannendes. Jesus macht nicht einfach so, okay, hier, du kommst, ich sehe, du bist verzweifelt, ich heile mal deinen Sohn, sondern da findet so eine Art Pause statt und dann findet ein Gespräch statt zwischen Jesus und diesem Vater und dabei lenkt Jesus den Fokus auf was ganz anderes. Er sagt, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Was antwortet der Vater darauf? Die Antwort kommt ziemlich unerwartet und das ist genau die wir als Jahreslosung haben, die wir eventuell sehr widersprüchlich finden und verwirrend. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es steht sogar drin, er schreit es hinaus. Ich erspare euch jetzt das Schreien, weil ich glaube, dann haben wir heute Abend so ein bisschen was mit den Ohren. Aber ich finde es total faszinierend, was da passiert. Und Jesus heilt den Jungen. Die Menschen sind schockiert, sie sind überrascht und sie fragen sich, ob der Junge überhaupt noch lebt oder so, weil er da scheinbar tot da liegt. Und was Jesus dann macht, ist, er greift die Hand vom Jungen und richtet ihn auf. Krasse Geschichte. Ich möchte mich auf das fokussieren, was mich am meisten bewegt hat in dieser Geschichte. Und zwar war das dieses kurze Gespräch, diese paar Sätze zwischen Jesus und dem Vater. Und ich möchte die Jahreslosung aufsplitten. Ich glaube, hilf und meinem Unglauben. Ich glaube, ist erstmal eine Aussage. ein Ausspruch. Glaube, einer meiner Nachbarn hat letztens zu mir gesagt, ich habe mich vorgestellt und habe dann so gesagt, ja, hi. Und dann hat er so gefragt, ja, was machst du so? Und dann habe ich gesagt, ich bin Jugendpastorin. Und dann hat er zu mir gesagt, oh, jetzt fühle ich mich richtig schlecht, ich bin letztens aus der Kirche ausgetreten. Habe ich gesagt, ich bin die Letzte, die dich dafür verurteilt. Das ist alles andere als meine Aufgabe. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich finde das sehr bewundernswert, wenn man das so kann. Ist Glauben etwas, das ich kann? Ich habe mal ein bisschen tiefer hineingeschaut, in was Glauben bedeutet. Glauben ist im griechischen Text ein gleiches Wort mit dem Vertrauen. Also Glauben heißt Vertrauen. Und gleichzeitig ist es trotzdem Wagnis. Sich trauen zu vertrauen erfordert relativ viel Mut. Das würden einige zu mir sagen, weil ich weiß ja nicht, ob ich wirklich was davon habe. Also ich traue mich ganz schön, was zu vertrauen. Und gleichzeitig ist die Möglichkeit zu glauben für mich die Basis, dass ich überhaupt vertrauen kann, ein Geschenk von Gott. Der Arm ist bereits ausgestreckt und er wartet geduldig auf mich. Wie bei Petrus, wie wir es vorhin gehört haben, und wie bei dem Vater. Jesus fragt erstmal nach. Jesus fragt nach. Glaube ist persönlich. Glaube hat was mit mir zu tun. Ja, es ist von Gott ermöglicht. Und dann, wenn wir in einer Beziehung sind miteinander, dann hat es auch was mit mir zu tun. Es erfordert auch meine Mitarbeit. Und dieses Vertrauen, das kann mich dann ausrichten auf Jesus hin. Es kann mein ganzes Leben ausrichten. Hilf. Für das Hilf, bevor ich das weiter erläutere, habe ich euch ein Lied mitgebracht, was mich sehr bewegt hat. Und man kann dieses Hilf, so wie der Vater laut schreien, dazu gleich mehr, aber man kann das auch in anderen Formen ausdrücken. Und eine Form ist für mich dieses Lied. Und ja, ihr habt den Text dazu auf den Karten, die ich ausgeteilt habe. Wer doch keine Karte bekommen hat, wen ich übersehen habe, dann guckt vielleicht bei eurem Nachbarn mit rein. Ihr könnt die Karten mitnehmen, sie sind für euch. Und der Text ist darauf hinten nochmal abgebildet. Und lasst euch einfach mal auf das Lied ein und auf den Text und guckt mal, was es mit euch macht. Glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater schreit diese Worte hinaus. Er ist verzweifelt. Wann hast du das letzte Mal vor lauter Verzweiflung so etwas so richtig herausgeschrien? Oder hast du so etwas überhaupt schon einmal getan? Ich hatte schon Momente, in denen ich so verzweifelt war, wo ich voll gerne geschrien hätte. Und ich habe mir dann in diesen Momenten einen Ort gewünscht, wo ich das einfach machen kann, ohne dass jemand da ist. Das ist nicht immer so leicht. Aber ich hatte das Gefühl, okay, ich muss jetzt hier irgendwie Ballast abladen und das muss jetzt raus. Und diese Verzweiflung, nur darüber normal zu reden, das reicht nicht mehr. Das zerreißt mich innerlich so, ich muss es jetzt herausschreien. Es gibt diese Punkte, aber in Öffentlichkeit zu schreien, so wie es dieser Vater getan hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich müsste da wirklich am kompletten Limit meiner selbst sein, dass ich irgendwo in Öffentlichkeit vor lauter Verzweiflung mal richtig losschreie, vielleicht auch noch auf die Knie gehe, weil ich nicht mehr kann. Und aber in demselben Moment, in dem der Vater sich in aller Verzweiflung an Jesus richtet, mit seinen Worten, da passiert das, was wir vorhin schon einmal gehört haben. Er richtet sich aus, er richtet sich nach Jesus aus, er streckt sich nach Jesus aus. Ihr könnt das auch in dem Bild sehen. Das ist ja doppelseitig, Und ich habe da zwei Bilder miteinander kombiniert. Unten links in der Ecke seht ihr eine Figur, eine Form von einer Person, die auf Knien ist und die sich ausstreckt. Mir hat da irgendwie was in dem Originalbild gefehlt, also habe ich das hinzugefügt, weil das für mich das so stark symbolisiert. Er streckt sich nach Jesus aus. Der Glaube, der sich hier zeigt, der ist in Bewegung. Er verharrt nicht in seinen Problemen, in seinen Sorgen. Der Vater macht sich in all seiner Verzweiflung auf zu Jesus. Und ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, es steht da nicht, ich weiß es nicht, aber dass er tatsächlich auf die Knie fällt. Und ich versuche mir vorzustellen, wie das für den Vater gewesen sein muss. Machtlosigkeit. Er, der als Vater doch seinen Sohn beschützen soll, der für ihn zuständig ist und er weiß nicht mehr weiter. Ich habe vor 4 Jahren, haben wir von einer sehr gut befreundeten Familie eine Freundin von meiner Schwester verloren, mit der wir sehr eng waren. Die war 15 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch an die Verzweiflung in den Augen der Eltern. Und wenn ich mir versuche vorzustellen, wie dieser Vater empfunden haben muss, dann erinnere ich mich daran, was ich in den Augen der Eltern gesehen habe, auch wenn ich selbst noch keine Kinder habe, aber das hat mehr als gereicht. Ich habe die Verzweiflung gesehen. Und er wendet sich mit allem, was er noch hat, mit seiner letzten Kraft, weil er weiß nicht mehr, was er machen soll. Er wendet sich an Jesus. Und er ist nicht zu 100% überzeugt, ob Jesus seinen Sohn heilt. Aber er setzt alles auf eine Karte. Eine bewegende Szene, wie ich finde. Es gab Zeiten, in denen ich an meinem Limit war und da habe ich gemerkt, dass ich abhängig bin von Gott. Es braucht tatsächlich bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da könnt ihr ja mal ein bisschen gucken, wie das bei euch so ist in eurem Alltag, in eurem Leben. Aber in den Zeiten, in denen ich am Limit bin, das sind dann die Zeiten, an denen ich mich an Gott richte und sage, Alter, ich kann nicht mehr. Ich merke, ich habe gerade alles habe versucht, alles zu stemmen. Ich dachte auch, es wurde ja von mir erwartet. Vielleicht war es aber auch nur mein eigener Anspruch an mich selbst. Und dann, wenn ich erkältet mit einem dichten Kopf, schniefend, wie vor meiner Bachelorarbeit saß, in den letzten Zügen, ich werde sonst nie krank. Das waren die letzten Züge, 3 Tage vor der Abgabe. Ich saß da wie so ein kleines Häufchen Elend. Und ich dachte, ich könnte es alleine stemmen. Und ich hatte in dem Moment das Gefühl von zwar Verzweiflung und als würde die Welt untergehen, wenn ich das jetzt nicht auf Reihe kriege. Natürlich total übertrieben, aber in dem Moment habe ich das so empfunden. Halber Weltuntergang, ich bestehe das nie und dann zieht sich alles in die Länge und es macht sich in meinem Herzen breit und ich merke, wie ich mich mehr und mehr an meinen Gedanken verstricke. Und dann sage ich, stopp. Ey, da war doch irgendwas. Und dann gucke ich hoch und dann sehe ich das Bild, was ich in meinem Zimmer hängen habe, wo drin steht, du, Herr, machst mich mutig. Du bist es, der mich überschüttet mit Liebe. Das ist das Wichtigste. Selbst wenn ich die Bachelorarbeit verhaue, ey. Und dann mache ich es halt nochmal. Aber ich habe gemerkt, ich musste da wieder zu mir zurückfinden. Und damit zu Gott. Und ich bin demütig geworden. Weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich machtlos bin. So wie dieser Vater sich gefühlt hat. Und eigentlich bin ich das. Jeden Tag. Ich denke nur, ich kann alles alleine stemmen. Aber alles vermag ich durch ihn, der mich mächtig macht. Der mir Kraft gibt. Eine Frage für euch. Seid ihr, bist du bereit, dir einzugestehen? Jetzt mal so wirklich ganz tief im Herzen. Dass es nicht dein Verdienst ist. Alles, was wir hier haben. Sondern, dass es ein Geschenk ist. Meinem Unglauben. schließt Glaube also Unglaube aus. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist der Vater verwirrt? Unglaube ist für mich auch Zweifeln. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, einen Glauben zu haben, der über jeden Zweifel erhaben ist. Weil ein Glaube ohne Zweifel, das wäre Wissen. Und Wissen braucht kein Vertrauen. Und es braucht auch letztendlich kein Gott. Ich fand das Zitat sehr eindrucksvoll von Tobias Feix, einem ehemaligen Dozenten von mir. Eine Beziehung ist immer dynamisch, in Bewegung. Und genauso ist es auch mit meiner Beziehung zu Gott. Wenn ich am Zweifeln bin, dann macht das meine Beziehung lebendig. Zweifeln bedeutet, es ist mir wichtig genug, dass ich aktiv werde. Sonst wäre es mir egal. Und wenn ich ernsthaft zweifle und mich mit diesen Zweifeln auseinandersetze, dann ist mir diese Beziehung wichtig. Ein kleines, sehr ermunterndes Zitat dazu. Zweifel sind Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Fand ich auch sehr cool. Da sieht man Zweifel nochmal in einem ganz anderen Licht. Und nichts anderes macht der Vater ja, als in dieser Situation. Er setzt sich in Bewegung. Er richtet sich an Jesus und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber er lässt es nicht so stehen, sondern er sagt, hilf mir, und er setzt sich damit authentisch auseinander. Ein Schriftsteller, der heißt Dostojewski, der hat mal gesagt, jedes Mal, wenn ich zweifle und mich nach allem hin und her wieder für Gott entschieden habe, komme ich ihm einen Schritt näher. Was für ein schöner Gedanke. Ernsthaftes Zweifeln ist also kein Spiel, sondern eine existenzielle Auseinandersetzung mit Gott. Die Geschichte ist also so viel mehr als nur eine Heilungsgeschichte. Ja, Jesus heilt den Jungen. Und sie ist keine Garantie für Wunscherfüllung. Glauben kann auch eine Zerreißprobe sein. Und nein, es ist nicht immer leicht. Aber diese Geschichte hat mir persönlich gezeigt, wie Vertrauen in Gott mein Leben verändern kann. Es kann durchtragen durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen. Und es kann mir auch die Last nehmen. Das Gefühl, dass ich die ganze Welt und all das Leid auf meinen Schultern tragen muss. Und es kann mir Stütze geben in meiner Machtlosigkeit. Weil es ist nicht so schlimm. Gott ist ja am Ende der, auf den ich mich stütze. Und er ist der, der alle Kraft der Welt hat. Und es ermutigt mich, mehr auf Gott einzulassen. Mich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Mit meinen Zweifeln. Und zu lernen, zu vertrauen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein tägliches Gebet für 2020 könnte es sein. Es ist relativ kurz, es ist eigentlich ganz leicht und dauert auch gar nicht lang. Einfach umsetzbar, ganz praktisch, erfahrbar und gleichzeitig herausfordernd. Dazu möchte ich euch einladen. Ich möchte vertrauen. Herr, hilf mir da, wo ich nicht vertraue. Amen.